ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Jens Wolters, hallo. Wir machen uns vielleicht manchmal gar nicht bewusst, wo überall in unserem Alltag künstliche Intelligenz schon angekommen ist. Da können wir jetzt in SWR 1 Leute mit der Fachfrau von der Technischen Universität Landau-Kaiserslautern, mit Katharina Zweig, mal eine kleine Bestandsaufnahme machen. Sprach-, Gesichtserkennung etwa oder auch personalisierte Kaufvorschläge im Internet, mal nützlich, mal nervig, aber alles eben künstliche Intelligenz. Was könnten Sie noch auf diese Liste packen?
Ja, wir haben amerikanische Nachbarn, wir sind ja ganz nahe dran an Rammstein, und wenn die deutsche Produkte kaufen, dann halten die ihr Handy drauf und bekommen direkt die englische Übersetzung von allen Inhaltsstoffen. Das finde ich immer wieder faszinierend. Ich habe heute Morgen mein Handy geöffnet, beziehungsweise ich habe es versucht mit meinem Gesicht zu öffnen, aber so Anfang 50, ne, dann klappt das auch nicht immer.
Kenne ich.
Und Navigation, da kommt es drauf an. Also wenn Sie jetzt nur wissen wollen, was ist der kürzeste Weg von Hamburg nach Stuttgart, dann ist das ein Algorithmus. Aber wenn Sie die voraussichtliche Ankunftszeit haben wollen, dann steckt dahinter künstliche Intelligenz.
Genauso aber auch bei einem E-Mail-Filter ist ja auch künstliche Intelligenz noch mit drin, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das sind halt die Anfänge der künstlichen Intelligenz gewesen. Das heißt, das lief auch oft nach Schlagworten. Das ist also nicht so sehr die künstliche Intelligenz, von der wir heute sprechen.
Und wir dürfen die Chatbots nicht vergessen, die haben es Ihnen auch besonders angetan, weil Sie sich mit denen gerne auseinandersetzen. Da haben wir dann halt ChatGPT, Perplexity, Google Gemini, Grok. Nutzen Sie solche Angebote regelmäßig?
Ja, ChatGPT regelmäßig heißt so einmal pro Woche, alle zwei Wochen.
Um was zu machen, wenn ich fragen darf?
Unterschiedlich. Also was ich ganz gerne mache, ist Deutsch auf Englisch übersetzen. Im Moment versuche ich vor allen Dingen rauszubekommen, wie können Studierende das gut nutzen, wo funktioniert etwas und wo funktioniert etwas nicht. Bestimmt, also manchmal gucke ich auch Dinge nach. Ich versuche mich gerade in die Philosophie einzulesen, das fällt mir gar nicht so leicht. Und wenn ich da mal nach einem Fachbegriff suche, den ich nicht kenne, aber umschreiben kann, dann lasse ich mir assoziativ von der Maschine helfen, welcher Fachbegriff das sein könnte. Und dann gucke ich den natürlich ordentlich nach.
Selbstverständlich. Sie sind eigentlich keine ausgewiesene Freundin des Begriffs künstliche Intelligenz. Warum nicht? Was wäre Ihnen lieber?
Ja, es kommt drauf an, wie man das nutzt. Also ich bekomme wirklich ganz oft die Frage, wird die KI uns alle töten? Okay. Und in dieser Form ist das nicht so hilfreich. Da wäre es halt besser zu fragen, wird meine Gesichtserkennung auf dem Smartphone uns alle töten? Nein, wahrscheinlich nicht. Wird die Übersetzungs-KI uns alle töten? Nein, wahrscheinlich nicht. Also ganz oft wird hinter diesem Wort die KI, dieser Mythos, das Narrativ bemüht, dass da jetzt ein Wesen, ein Bewusstsein in der Maschine ist. Und da sind wir nicht. Und deswegen sollte man lieber immer von den konkreten Anwendungen sprechen. Und dann hat man auch gar nicht mehr so viel Sorge.
Ich hoffe, dass Sie es mir nicht übel nehmen, dass wir natürlich den Begriff künstliche Intelligenz bis 12 Uhr noch das ein oder andere
bitte,
Mal
bitte
verwenden werden. Aber ich bin genau darauf aus, dass Sie es genau so differenzieren, dass wir halt eben nicht es als Absolutes immer hinstellen und als eine Bedrohung, sondern dass wir wirklich, Sie haben es ja gerade schon deutlich gemacht, auch so ein bisschen aufzeigen, wo wir künstliche Intelligenz oder die Programme mit künstlicher Intelligenz für uns nutzen können, wo es sinnvoll ist, wo wir aber halt auch mit Sicherheit das ein oder andere hinterfragen müssen. Wo begegnet oder wo benutzen Sie im Alltag, Sie haben es eben schon ein bisschen angerissen, sonst noch Programme mit künstlicher Intelligenz?
Genau, für mein Buch habe ich das verwendet. Ich habe einen Teil der Kapitel diktiert und dann direkt in Text umwandeln lassen. Das nennt man Speech to Text. Aha. Und das sind auch die sehr zuverlässigen Methoden. Und natürlich kann man von künstlicher Intelligenz sprechen. Das ist ein Forschungsfeld. Das ist eine Menge von Methoden, die den Computer intelligent machen. Nur eben diese Fragen nach die KI, da wird es dann immer schwierig. Und darüber muss man sich dann unterhalten, welche Methode wo wirklich hilfreich ist.
Jetzt beschäftigt uns das Thema künstliche Intelligenz nicht erst seit heute, sondern schon eine ganze Weile. Hat sich an unserer Haltung KI gegenüber über die Jahre was verändert? Was haben Sie da festgestellt?
Ja, also ich habe vor 10 Jahren angefangen, mich damit vertieft zu beschäftigen. Da war das Thema noch relativ leise. Da hat sich eine kleine Gruppe in Deutschland damit beschäftigt. Und mit dem Beginn der Sprachmodelle, mit der Veröffentlichung der Sprachmodelle, insbesondere ChatGPT, ist es plötzlich in aller Munde.
Und war es dann halt, ChatGPT wurde 2022 eingeführt, das war ja eigentlich ein großer Aufschrei erstmal.
Also ich muss auch selber sagen, mich hat es sehr überrascht. Ich hatte kurz zuvor ein Buch gelesen, wo eine Frau sich auch mit Sprachmodellen auseinandergesetzt hat und die hat Kochrezepte lernen lassen von Sprachmodellen und die ausgegebenen Kochrezepte lauteten dann ungefähr so, rühre den Teig, fülle den in die Form ein, tu in den Backofen und dann holst du den Schweinebraten wieder raus. Und zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, wunderbar, damit muss ich mich jetzt erstmal nicht beschäftigen und mich hat dann das, was die Maschine konnte zu dem Zeitpunkt November 22 wirklich völlig überrascht.
Warum? Weil die Entwicklung so schnell dann war?
Ja, also die Ergebnisse waren eben so schnell, die Maschine hat so schnell vergessen, was für einen Text sie da gerade schreibt, dass sie mit einem Kuchenrezept anfängt und dann mit einem Schweinebraten aufhört, dass ich gedacht habe, das wird noch lange ja nicht weiter relevant sein für die Öffentlichkeit. Und dann habe ich kurz vor Weihnachten oder kurz nach Weihnachten mit meiner Tochter dran gesessen und wir haben einen Dankesbrief an ihre Patentante geschrieben für ein Geschenk. Und das war in der Sie-Form, da wurde die Tante gesiezt und ich habe gesagt, kannst du das bitte in der Du-Form schreiben? Und dass die Maschine das so fehlerfrei hingekriegt hat, das hätte ich vorher nicht geglaubt.
Wir haben ja so den Hang dazu, immer so ein bisschen ins Extreme aufzuteilen. Also gute KI, böse KI. Ist das eigentlich schon grundsätzlich falsch? Also weil es sagt ja auch keiner, dass alles, was angeboten wird mit künstlicher Intelligenz, dass wir es unbedingt nutzen müssen.
Ja, also ich glaube, oftmals meint man mit schlechter KI, dass Menschen die benutzen, um schlechte Dinge zu tun. Das muss man auseinanderhalten. Und ich rede ganz viel tatsächlich über KI, die eine bestimmte Fähigkeit noch nicht hat und an einer bestimmten Stelle nicht eingesetzt werden kann. Also wir haben uns zum Beispiel ein KI-System angeguckt, das angeblich sprachliche Essays bewerten können soll. Und das kann man sehr schnell nachweisen, dass diese Maschine das nicht kann. Und dann ist das für mich eine KI, die schlecht eingesetzt wird und dann hat man natürlich auch schlechte Ergebnisse. Fake News, das ist KI eingesetzt von bösen Menschen, die böse Dinge damit wollen. Und deswegen macht es wahrscheinlich nicht viel Sinn, der KI selber jetzt gute oder schlechte Absichten zu unterstellen. Die hat keine Absichten, sondern es ist immer deren Nutzung, die gelungen sein kann oder eben misslingt.
Jetzt beschäftigen Sie sich ja auch mit dem Wechselspiel zwischen Informatik und Gesellschaft. Mhm. Spielt das Alter bei der Befürwortung oder der Ablehnung von KI eigentlich eine Rolle? Welche Eindrücke sammeln Sie da alleine bei Ihren Studierenden?
Ich habe im Moment den Eindruck, dass insbesondere Sprachmodelle von allen Altersgruppen, die sich überhaupt damit auseinandersetzen, sehr naiv verwendet wird. Man freut sich über die guten Antworten und schießt dann weit über das Ziel hinaus, wofür man es sinnvoll verwenden kann.
Und da haben Sie die Hoffnung, dass sich das nochmal irgendwie ändern wird?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir haben auch alle mit Social Media mal so angefangen, dass wir einfach erstmal damit rumgespielt haben, uns gefreut haben über die Dinge, die gut funktionieren. Und dann haben wir als Gesellschaft gelernt, dass manche Nutzungen eben nicht gut sind, dass man die einhegen muss, dass man Teile vielleicht auch verbieten muss, so wie es jetzt in Australien passiert mit Social Media unter 16. Und ich glaube, dass diese Lernkurve, die geht jetzt hoffentlich schnell und ich möchte dazu beitragen, indem ich eben erkläre, wie diese Technologie funktioniert und dann sieht man, intelligent ist sie halt nicht wirklich und trotzdem kann sie manchmal nützlich sein.
Sollten wir uns alle etwas intensiver mit dem Thema auseinandersetzen, um schon vielleicht allein so mal einen Algorithmus mehr zu verstehen?
Ja, also ich glaube, da kommt jetzt wirklich niemand mehr drum rum. Ich habe in meinen Vorträgen auch ganz oft über 60-Jährige, die sich noch mit dem Thema auseinandersetzen. Denn KI als Menge von bestimmten Methoden, mit denen Computern intelligent werden sollen, das wird nicht mehr weggehen und wir müssen verstehen, die denken nicht wie wir, die haben eine andere Sicht auf die Welt und das muss man ganz grundlegend verstehen, um zu wissen, wann man es wo einsetzen kann.
Also das heißt, das Wissen, was ich allein als Nutzer, User, Endverbraucher brauche, das reicht nicht mehr aus.
Nein, ich glaube nicht, wir werden jetzt immer mehr sehen, dass Maschinen Entscheidungen treffen und wir müssen verstehen, warum die falsch sein können. Die sind einfach an einer anderen Stelle falsch. Also vielleicht ein ganz, ganz kurzes Beispiel, wenn man Gerne. Maschinen beibringt, auf Fotos zu erkennen, was da drauf zu sehen ist. Für Menschen sehr einfach, für Maschinen sehr schwierig. Da haben Kollegen aus Berlin gezeigt, dass eine bestimmte Bilderkennungsmaschine nur Pferdebilder von einem bestimmten Pferdefotografen hatte. Und der hatte sein Logo unten links auf den Fotos immer drauf. Und Maschinen lernen Muster, die lernen das häufigste Muster zu assoziieren mit dem, was auf dem Bild zu sehen ist. Und dann hat die Maschine halt gelernt, dass dieses Logo, dass das das Pferd ist. Und wenn man dieses Logo dann genommen hat und auf ein Bild mit einem Sportwagen gebracht hat, dann hat sie gedacht, der Sportwagen ist ein Pferd. Und das sind so Fehler in der maschinellen Verarbeitung. Das muss einem klar sein, dass so etwas passieren kann, und einem Menschen würde so etwas niemals passieren.
Das sind ja so Tests, denen wir ja dann auch ausgeliefert sind, wenn wir bei einem Sicherheitscheck online alle Verkehrsschilder markieren müssen.
Ja.
Und das können wir dann, können wir es noch besser als die KI, oder wird die es irgendwann besser können als wir?
Das wird ein KI-System, nicht die KI, wird das tatsächlich irgendwann besser können. Warum? Weil sie nicht gleichzeitig Pilzexperte, Bakteriologe, Medizinerin und Musikerin sein können. Also das heißt, die Bilder werden einfach sehr viel, die werden die ganzen Pilzsorten kennen, die werden die ganzen Bäume kennen, die ganzen Tiere kennen, und darin werden sie irgendwann besser werden. Das hängt nur von der Qualität des Trainingsmaterials ab. Und da bin ich zuversichtlich, dass Maschinen irgendwann relativ, also sehr viel besser als wir, all diese unterschiedlichen Sachen erkennen können. Aber der Pilzexperte wird immer noch besser sein als die Maschine.
Hinterfragen wir denn bei diesem grundsätzlichen Thema zu viel oder eben dann noch zu wenig?
Das kommt, glaube ich, immer drauf an, wen Sie mit wir meinen. Also diese Diskussion rund um künstliche Intelligenz ist schon alt. Wie gesagt, so vor 10 Jahren habe ich damit angefangen. Wir haben damals eine NGO namens Algorithm Watch gegründet. Da bin ich nicht mehr aktiv, aber die Mission ist dasselbe. Die Enquete-Kommission zur Beratung des Bundestages zum Thema künstliche Intelligenz gab es 2018 bis 2020. Da war ich auch als Mitglied dabei. Und ich glaube, die breite Bevölkerung, die hat es jetzt ziemlich überraschend getroffen mit diesen Sprachmodellen. Und da müssen wir Wege finden, wie man im Rahmen von Arbeitsweiterbildung da das Wissen an die Menschen bringt.
Also mit wir meinte ich die breite Bevölkerung, der ich mich sozusagen auch zuordne. Wenn Sie im Austausch sind mit Menschen aus der Politik, wie viel mehr Ahnung haben die eigentlich so von der ganzen Sache als so der 0815-Nutzer?
Ja, das ist auf jeden Fall deutlich besser geworden. Man darf ja auch nicht vergessen, hinter vielen Politikern, hinter allen Politikerinnen und Politikern stecken die wunderbaren Mitarbeiter aus den Ministerien, und die sind sehr auf Zack, die haben sich eingearbeitet, und da bin ich guter Dinge. Also da helfen tatsächlich solche Enquete-Kommissionen, um Wissen in den Bundestag, und dann andere Kommissionen helfen da, Wissen in die Ministerien zu bringen. Das ist ganz gut gelaufen, finde ich.
Wenn wir da mal den Blickwinkel wechseln und in die Familien schauen, sind Eltern besonders gefordert, dieses Thema ja dann schon wirklich verantwortungsbewusst an den Nachwuchs zu bringen, und wie kann das am besten gelingen?
Ja, also wirklich auf jeden Fall, und wahrscheinlich können sich in den Familien das Wissen ganz gut ergänzen von den Eltern und den Kindern und gerne auch den Großeltern, denn die Kinder haben ganz oft viel Anwendungswissen, wie funktioniert das, was mache ich damit eigentlich alles, und die Eltern können eben die Bücher lesen, können sich informieren, was diese Technologie an sich kann. Und gerade Kinder, da mache ich mir ein bisschen Sorgen. Wir haben jetzt den Fall eines 16-Jährigen, der hat sich mit Suizidgedanken an ein Sprachmodell gewendet, und das hat ihm am Ende geholfen, das durchzuführen. Und darüber müssen wir ganz dringend mit unseren Kindern sprechen, dass man sich nicht mit privaten Problemen an Sprachmodelle wenden darf.
KI-Chatprogramme gehören auf jeden Fall in den Unterricht. Das sagt SWR1 Leutegast Katharina Zweig. Und dann können wir auf den Bereich künstliche Intelligenz in Schulen schauen. Wie viel Applaus haben Sie für den Satz bekommen? Weil es gibt ja auch genügend Stimmen, die sagen, hat in der Schule nichts zu suchen.
Ja, also ich glaube, was ich damit gemeint habe, ist, wir müssen ganz dringend drüber reden, und Kinder und Jugendliche sollten auf jeden Fall einen Zugang haben, während eine erwachsene Lehrperson dabei ist. Das bedeutet eben nicht, dass sie zu Hause unbegrenzten Zugang zu ChatGPT oder anderen Sprachmodellen haben sollten.
Das heißt, das australische Modell, was Sie eben auch schon angerissen haben, wäre das für uns ein gutes Vorbild?
Ich glaube, Australien hat jetzt vor allen Dingen den Zugang zu Social Media begrenzt. Mal gucken, wie gut das funktioniert. Ich glaube, zu Sprachmodellen habe ich nichts gehört. Haben Sie was gehört?
Nee, ich glaube, das war gerade ein Denkfehler meinerseits. Aber gut, dass Sie ihn aufgeklärt haben.
Aber wir werden das wahrscheinlich sehen. Denn wie gesagt, Jugendliche sind am Erwachsenwerden, haben Kümmernisse, haben nicht immer jemanden, mit dem sie drüber reden können. Es sind vielleicht auch Sachen, die schambehaftet sind. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man in so einer Situation auf Sprachmodelle zurückgreift, ist groß. Wir haben bei uns eine Einführung in die KI gegeben. Guck, jetzt sage ich auch in die KI, ne? Also im Sinne von das Universum aller KI-Systeme. Und da habe ich nicht gefragt, wer von euch hat das schon mal gemacht, sondern ich habe gefragt, wer kennt jemanden, der das gemacht hat. Und da hat jeder gestreckt und war ganz großes Tuscheln. Also ich glaube, das ist ein großes Ding bei den Jugendlichen, dass sie die Maschine für Seelsorge, Psychotherapie verwenden.
Ist das beängstigend?
Ja, hundertprozentig. Denn was da passiert ist, die Maschine bekommt nicht nur ihren Prompt, also den Text, den sie schreiben, sondern auch einen sogenannten Systemprompt. In dem soll natürlich so etwas abgefangen werden nach dem Motto suizidale Gedanken oder so. Das muss dann, gibt es eine Seelsorge und da sollst du anrufen. Aber je länger sie mit der Maschine sprechen, desto mehr beeinflusst das, was sie schon miteinander gesprochen haben, die weiteren Antworten. Und wenn sich da dann alles nur um Selbstmord dreht, dann wird die Maschine irgendwann andere Antworten geben und unter Umständen eben helfen.
Nicht nur KI-Chatprogramme werden diskutiert im Schulunterricht, künstliche Intelligenz generell. Was denken Sie, was das in Zukunft verbessern wird? Ist das die Zukunft des Lehrens oder des Lernens?
Wir wissen es noch nicht so richtig, aber eine Sache bleibt gleich und das ist auch schon seitdem es Schule gibt gleich. Wer Antworten nur abschreibt, egal ob es jetzt von einem Sprachmodell ist oder von dem besten Schüler, der besten Schülerin aus der Klasse, der lernt halt nicht selber. Und das, was wir jetzt versuchen herauszubekommen an der Universität ist, wie können unsere Studierenden mit Hilfe von Sprachmodellen insbesondere schneller selber besser werden. Und deswegen müssen Sie den Text zuerst schreiben, dann diskutieren wir den mit Ihnen, dann machen Sie weitere Versionen zu Hause und die dürfen Sie durchaus mit ChatGPT dann verbessern oder mit anderen Sprachmodellen.
Was mir gefallen hat in der Vorbereitung, bin ich darüber gestoßen, dass es an Berliner Schulen schon das Fach Leki gibt, an einzelnen Berliner Schulen. Leki löst sich so auf Lernen mit KI. Ist das was, wo Sie sagen, das hat auf jeden Fall Zukunft?
Ja, natürlich. Ich meine, ich kann mich noch dran erinnern, wie das World Wide Web immer zugänglicher wurde. Wir haben dann gelernt, mit Hilfe von Suchmaschinen uns im Internet zurechtzufinden. Dann gab es spezielle Suchmaschinen, zum Beispiel für wissenschaftliche Artikel, gibt es Google Scholar. Und das heißt, wir haben ja schon immer gelernt, wie wir mit neuen Methoden an Wissen herankommen. Bibliotheken waren auch mal eine neue Technologie. Schlagwortkataloge waren eine neue Technologie. Also deswegen müssen wir uns auf jeden Fall damit auseinandersetzen, ob, und das ist noch nicht geklärt, ob und wie wir geeignet mit KI, mit Sprachmodellen besser lernen können.
Aber da müssen ja dann auch grundsätzliche Rahmenbedingungen schon erst einmal vorhanden sein. Also wenn ich alleine an den Datenschutz denke, wird es dann schon ein großes Problem geben?
Ja, nicht in den Schulen jetzt, denn da werden hoffentlich keine Daten hochgeladen. Das ist natürlich eher so in Personalabteilungen, wenn da ein Kündigungsschreiben mit an die Person gerichtet werden soll. Über die Kinder wird, glaube ich, nicht viel gelernt, wenn die jetzt nur Hausaufgaben damit machen. Aber wie gesagt, persönliche Probleme sollten sie mit der Maschine nicht teilen.
Wieso haben wir eigentlich in einigen Punkten Angst vor Programmen mit künstlicher Intelligenz? SWR1 Leute-Gast Katharina Zweig fragt mit dem Titel ihres aktuellen Buches »Weiß die KI, dass sie nichts weiß?« Also ist die KI eigentlich ungebildet dümmlich?
Oh, interessant. Ist sie dümmlich? Oh, das weiß ich nicht. Da muss ich drüber nachdenken. Aber wie sieht die Technologie dahinter aus? Man gibt ihr sehr viele Texte, die hat sie aber nicht mehr zur Verfügung, wenn sie antwortet, sondern die Maschine hat mit statistischen Methoden, die zählt also im Wesentlichen, hat sie bestimmte Muster gefunden. Und ich erkläre das immer an Briefen, wenn Sprachmodelle auf den Briefen, die ich in den letzten Jahren so verschickt habe, trainiert worden wäre, dann hätte die Maschine festgestellt, dass oben rechts immer dieselbe Reihenfolge von Wörtern drin steht und dass ein Teil dieser Wörter, nämlich Katharina Zweig, auch ganz unten links auf dem Blatt steht. Also das heißt, die sieht so übergreifende Textstellen, die sich aufeinander beziehen und kann assoziativ auf ihren Prompt antworten. Und dümmlich ist sie vermutlich nicht, weil es dazu einen menschlichen Geist benötigen würde.
Das war auch eher provokativ. Das hatten Sie, glaube ich, auch schon erkannt. Wenn wir jetzt nochmal auf die Chatbots schauen, die spucken nur das aus, was wir ihnen vorher auch eingegeben haben.
Witzigerweise nicht. Die können ganz neue Sätze zusammenbauen, die noch nie irgendein Mensch so gesprochen hat, sondern sie generieren Text entlang dieser Strukturen, die sie in den Texten gefunden hat. Und dabei kann es dann aber durchaus passieren, dass zum Beispiel die Maschine sagt, Kanzler Habeck hat sie mal zu mir gesagt, weil Vizekanzler und Kanzler sehr in ähnlichen Kontexten vorkommen und der Maschine eben nicht bewusst ist, dass das zwei Jobs sind, die immer nur jeweils eine Person innehaben kann und dass man die nicht miteinander verwechseln darf.
Und dann kommt es halt auch zu solchen Verwechslungen, was Sie eben schon angeführt hatten, dass man anfängt, ein Brot zu backen und hinten kommt im Rezept der Sauerbraten raus oder der Braten raus.
Ja, und das eben fast gar nicht mehr, weil die Maschinen inzwischen so viel Kontext verarbeiten können. Die können 4000 Wörter, 10.000 Wörter, je nachdem, welches Modell sie verwenden, verarbeiten. Und deswegen vergessen die nicht mehr, dass sie angefangen haben, ein Kuchenteig-ähnliches Rezept herzustellen und bleiben dann auch bei Kuchen. Aber es könnte trotzdem sein, dass das Rezept so nie irgendwo stand und dann auch wirklich nicht schmeckt.
Und dass es solche Fehler noch gibt, auch der von Ihnen angesprochene Kanzler Habeck gerade, ist das, weil wir noch in der Anfangszeit sind sozusagen? In der Zeit, in der noch Chatbots halt groß gefüttert werden?
Nein, tatsächlich nicht. Das liegt in der Methodik. Diese Methode lernt einfach nur das nächste Wort vorherzusagen, das in einem bestimmten Kontext oft gelesen wurde oder in ähnlichen Kontexten oft gelesen wurde. Und das heißt, die Maschine wird immer halluzinieren. Und einer derer, die daran mitgearbeitet haben, hat auch gesagt, das ist kein Bug, das ist kein Fehler, das ist ein Feature. Das sind Traummaschinen, die assoziieren Texte und oftmals kommt dabei etwas heraus, was wir als richtig empfinden und manchmal eben nicht.
Sie machen das ja in Ihrem Buch auch deutlich mit einer Grafik, die für mich sehr einprägsam war, dass Sie halt sagen, wenn wir in die Suchmaschine das Wort das eingeben, dass es dann halt die Vorschläge gibt, was als nächstes kommen könnte, Croissant, Fernsehen, Frühstück, glaube ich war es, dass wir dann sozusagen unseren Suchbegriff, weil das die der Häufigkeit nach die wahrscheinlichste, das wahrscheinlich nächste Wort ist. Ist das so?
Ja, also erstens, wir müssen eben wirklich aufpassen, dass Sprachmodelle keine Suchmaschinen sind, weil sie haben gelernt, dass eine Suchmaschine ihnen hilft, in World Wide Web diejenigen Webseiten zu finden, die am wahrscheinlichsten mit ihrer Frage zusammenhängen und diese Frage dort beantworten. Und Sprachmodelle sind eben gerade keine Suchmaschine, sondern es sind assoziative Textgenerierer. Und das heißt, wenn Sie einen Prompt schreiben, so etwas wie vor der Sendung haben Sie vielleicht irgendwas über mich hören wollen. Und wenn Sie der Maschine dann sehr viele Hinweise geben, also Professorin Informatik, Kaiserslautern, dann wird die Maschine etwas dazu assoziieren. Aber es könnte zum Beispiel sein, dass die Maschine sagt, und Frau Zweig ist ein glühender Fan des ersten FCK. Und dann müsste ich sagen, naja, ich habe gar nicht so viel mit Fußball zu tun, aber die Maschine assoziiert eben mit Kaiserslautern, dass man da ein Fan ist. Und das kann dann eben passieren.
Und das sind wahrscheinlich dann halt auch, diese Unterscheidung ist Ihnen ja relativ wichtig, menschliche Fähigkeiten, maschinelle Fähigkeiten, dass es da den Unterschied gibt, dass die Maschine das eben dann nicht trennen kann, dass Sie, wenn Sie einen Bezug zu Kaiserslautern haben, nicht automatisch auch Kaiserslautern Fußballfan sind.
Genau, und das würde eben, ein Menschen würde das nicht spontan passieren, aber es kann zum Beispiel sein, dass ein Mensch mich dann fragt, ach Mensch, du bist aus Kaiserslautern, dann bist du doch sicherlich auch Fußballfan. Ne? Also diese Assoziation, die haben wir als Menschen eben auch, aber wir würden das dann nicht als Aussage formulieren, sondern lieber als Frage.
Mir kommt es oft so ein bisschen vor wie im Paradies, wenn es um die künstliche Intelligenz geht. Die Früchte, die sind super interessant. Wir blenden dann vielleicht aber doch das ein oder andere Mal aus, welche Folgen sie haben könnten. Bei allen Bedenken, die wir durchaus haben, bei Chatbots habe ich so das Gefühl, da sind wir ein bisschen großzügiger. Schätzt sie das richtig ein?
Ja, den Eindruck habe ich definitiv auch. Ich glaube, jeder ist einfach erstmal begeistert, was sich damit machen lässt. Und man blendet das dann aus, dass die Maschine doch relativ häufig eben Sachen erzählt, die so nicht wahr sind. Und die Hoffnungen sind so groß, dass wenn wir nur mehr Daten hätten und bessere Daten, dass das dann irgendwann aufhört. Aber wie ich schon gesagt habe, diese Maschine, die halluziniert. Das ist einfach so.
Und wenn wir, die Zahlen sind ja auch gewaltig, wenn wir alleine auf ChatGPT schauen, Softwarehersteller OpenAI sagt, dass 800 Millionen Nutzer pro Woche momentan gerechnet werden. Das ist natürlich eine irre Zahl, oder?
Ja, aber glaube ich sofort, ja.
Das glaube ich auch. Wir hatten, während die Musik gerade lief, ausgemacht, dass wir eine Triggerwarnung vorweg schicken, weil wir uns jetzt nochmal mit psychischen Notfällen beschäftigen. Mhm. Also wer da keine Lust drauf hat, wer da nicht mit umgehen kann, weil es gerade in seiner Lebenslage nicht passt, dann bitte kurz wegschalten. Was sagt es über uns Menschen eigentlich aus, wenn wir immer häufiger über seelische Probleme, psychische Probleme mit Chatbots sprechen wollen?
Ja, ich glaube, da müssen wir uns wirklich an die eigene Nase fassen. Wir haben, unsere Familienzusammenhalte sind nicht mehr so groß, man kennt sich kaum noch in den Nachbarschaften. Und dann kann es doch sehr verführerisch sein, wenn man nachts um 2 mal jemanden bräuchte, dass man sich dann an die Maschine wendet mit was auch immer man gerade hat. Liebeskummer, Einsamkeit. Und das sind die großen, also gerade Einsamkeit ist ein großes Thema in der Gesellschaft. Und dann kann man das nachvollziehen, wenn man sich an die Maschine wendet. Und die sind im Moment auch dazu angehalten, einfach erstmal alles für eine großartige Idee zu halten. Das nennt man Sycophancy im Englischen. Also so Schmeichlerei, Speichelleckerei. Die Maschine sagt, ach, großartig, ja, und das hast du so gut formuliert. Da fühlt man sich natürlich irgendwo gesehen und möchte weiterreden mit der Maschine.
Aber es wäre doch mit Sicherheit auch möglich, dass wenn solche Probleme an einen Chatbot herangetragen werden, dass der Chatbot gleich darauf hinweist, dass er vielleicht nicht die richtige Anlaufstelle ist, sondern dass es professionelle Hilfe gibt.
Ja, dazu 2 Sachen. Die Firmen verdienen natürlich dadurch, dass wir dranbleiben. Das heißt, sicherlich verweisen die auf andere Angebote, aber solange es irgendwie noch möglich ist, den Nutzer bei der Stange zu halten, werden die das tatsächlich eher tun. Das Zweite ist, man kann das der Maschine nicht sagen. Das ist eben keine Programmiersprache, sondern was da passiert ist, man gibt der Maschine einen weiteren Text mit. Sie schreiben ihren Text, die Maschine kriegt den sogenannten Systemprompt. Und da steht sicherlich so etwas drin wie, wenn es um Selbstmord geht oder so, dann verweise bitte auf die Telefonnummern so und so. Aber wenn sie sehr lange miteinander reden und von diesen 4000 Wörtern nur noch 500 Wörter von dem Systemprompt sind und der sowieso nur assoziativ verstanden wird, das ist keine Programmiersprache. Und sie reden 3500 Wörter immer nur um dieses eine Thema, dann kann die Maschine sich eben auch ja in diesen extremeren Assoziationsräumen bewegen, die es da im Internet durchaus auch gibt.
Wird sich dahingegen zwangsläufig vielleicht etwas ändern, wenn wir jetzt gerade hören, Sie hatten es auch schon angesprochen, dass es in den USA Klagen gibt, etwa gegen ChatGPT, weil das Programm als Suizidcoach agiert haben soll?
Ja, ich denke, in Europa werden wir relativ schnell darauf reagieren, weil wir uns das eben auf die Fahne geschrieben haben, dass wir nach europäischen Werten auch Software bewerten wollen. Da wird es sicherlich sehr schnell eine Lösung geben. Aber wie könnte die aussehen? Denn man kann Chatbots, diese Sprachmodelle niemals so einhegen, dass man das nicht brechen kann. Es gab jetzt gerade eine Nachricht, dass das, was der Systemprompt eigentlich verhindern soll, dass man das aushebeln kann, indem man in Gedichtform spricht. Und Menschen sind halt kreativ. Und deswegen frage ich mich schon, wie man das wirklich einhegen kann.
Was ja auch noch sein könnte, die Frage habe ich mir gestellt, ob nicht noch alles sogar einen Tick schlimmer wird, wenn ich höre, dass ChatGPT auch vorhat, eine Erotikfunktion des Bots auf den Markt zu bringen, dann gehen wir ja noch eine Stufe weiter.
Ja, und was wir eben gelernt haben, also es gibt jetzt jemanden, der ganz, ganz dringend ein Geschäftsmodell sucht, denn sehr, sehr viel Geld ist geflossen in Investitionen. Das Geschäftsmodell besteht darin, dass wir lange mit den Maschinen interagieren und wir Menschen haben ein Dopaminsystem, ein Belohnungssystem. Und das heißt, dass Reize immer extremer werden müssen, um uns bei der Stange zu halten. Und das haben wir schon ganz oft gesehen, das haben wir bei YouTube gesehen. Wir neigen dann dazu, die Maschinen neigen dann dazu, uns immer extremeres Zeug zu servieren, um uns bei der Stange zu halten. Und ja, das wird nicht gut ausgehen.
Das heißt, der normale Chatbot reicht uns irgendwann nicht mehr.
Ja, der Chatbot muss dann immer krasser antworten, ne? Wo es am Anfang noch ein harmloser Flirt ist und ach schön, dass du wieder da bist, muss es irgendwann stärker werden, um uns noch dieses Belohnungsgefühl zu geben.
Wie sieht Ihr Blick in die Zukunft aus, wenn wir bei dem Thema bleiben?
Ja, es ist wie bei jedem neuen Hype, wie bei jeder neuen Technologie. Wir überschätzen kurzfristig, was diese Technologie kann, und langfristig unterschätzen wir das revolutionäre Potenzial. Also ich glaube, dass sich ganz vieles verändern wird, wie sich immer alles verändert hat, wenn wir eine neue Technologie hatten, die uns Zugang zu Wissen, zu Sprache gibt, das aber mit den eigenen Vor- und Nachteilen. Und unsere Studierenden, denen bringe ich vor allen Dingen das kritische Denken bei, denn das werden sie auch in Zukunft noch brauchen.
Man ist ja dann bei solchen Entwicklungen immer, wenn Sie vom Hype sprechen, bei so einer mathematischen Kurve. Sind wir denn da noch in dieser Hype-Phase, dass das Ganze am Anstieg ist, oder sind wir schon längst an dem Peak und es geht wieder runter, dass wir das Ganze normalisieren?
Ja, ich beobachte so ein bisschen, was an den Börsen geschieht, und es gibt doch ziemlich viele Leute, die jetzt ihre Aktien verkaufen, was die KI-Firmen angeht. Ich denke, da wird irgendwann demnächst eine große Blase platzen. Und aber es wird danach weitergehen, und ich hoffe, dass es nicht so ist wie in den vorangegangenen KI-Wintern, wo auch kurzfristig zu viel versprochen wurde und die Enttäuschungen dann dazu geführt haben, dass die Forschung nicht mehr unterstützt wurde und die Umsetzung. Und ich hoffe, dass das diesmal nicht passiert. Es wird Revolutionen geben. Es dauert halt alles etwas länger, als man denkt.
Jetzt kommen wir beide aus einer Zeit, wo wir in unserer Jugend dann halt eben, oder besser gesagt im heranwachsenden Alter, diesen Wechsel von Schnurtelefon zu Mobiltelefon gemacht haben. Das Internet ploppte auf. Was denken Sie, wie sieht unser Zukunftsalltag aus? Was wird da selbstverständlich sein, so wie ja etwa das Mobiltelefon bei uns? Lässt sich das schon irgendwie erkennen?
Ja, also ich glaube, wir werden vor allen Dingen mit Maschinen reden. Man darf ja nicht vergessen, so eine Tastatur und eine Maus, die ist eigentlich nur dazu da, damit Menschen langsamer und strukturierter werden in der Eingabe an den Computer. Das heißt, wir werden mit unseren Geräten reden. Ich hoffe zum Beispiel, dass ich Kalendereinträge nicht mehr per Hand machen muss, sondern sprachlich machen kann, dass ich mir von meinem Kalenderassistenten sagen kann, was die nächste Woche ansteht, wann ich jemanden schon mal gesehen habe in den letzten Jahren. Also das heißt, wir werden alle Assistenten haben, die vor allen Dingen per Sprache angesprochen werden können und dann Dinge für uns tun. Und wir werden uns aber auch daran gewöhnt haben, dass sie manchmal eben komische Arten von Fehlern machen, die ein menschlicher Assistent nicht gemacht hätte.
Also ich gebe einen Einblick aus meinem Privatleben. Wir sind noch so in der Übergangsphase. Bei uns hängt zu Hause der Kalender mit allen Terminen noch an der Wand. Aber ich habe ihn ehrlich gesagt lieber im Telefon, dass ich da nachschauen kann. Wie gehen Sie damit um?
Ja, ich habe eben auch einen Google-Kalender. Aber ich wünschte mir zum Beispiel, gestern habe ich jemanden getroffen. Ich habe vergessen, dass ich den schon mal getroffen habe. Und mein Kalenderassistent würde dann sagen, die Person so und so, die hast du schon vor einem Jahr in einem Gespräch gesehen. Und das wäre mir dann ganz recht gewesen, wenn ich daran erinnert worden wäre.
Wenn wir auf die Arbeitswelt schauen, also den klassischen Job des Radiomoderators, der Radiomoderatorin, den kann die KI auch schon übernehmen. Da machen wir uns auch nichts vor. Was denken Sie, in welchen Branchen wird es noch Einfluss haben in den kommenden 10, 15 Jahren?
Also ich glaube, dass gerade Ihr Job nicht gefährdet ist, wenn wir das jetzt alle richtig machen, auch als Autoren oder Autorinnen. Am Ende wollen Menschen zuhören. Sie wollen etwas Authentisches, sie wollen wissen, wie andere Menschen fühlen. Und das heißt, ich glaube, wir müssen als Personen im öffentlichen Leben mehr preisgeben, mehr mehr eine Person sein, die nahbar ist. Und dann sind wir auch nicht ersetzbar. Wir sehen das doch alle im Moment. Also ich scrolle auf Instagram alles weg, was generisch aussieht. Und ich glaube, da sind wir safe. Es sind eher andere Jobs, die viele Routineaufgaben haben. Die werden sich stark verändern. Ja, und wir müssen gucken, ne? Wir müssen jetzt vor allen Dingen Strukturen aufbauen, wie wir Weiterbildung auch im Alter von 40, 50 noch gut ermöglichen können. Und ich finde, da fehlt uns noch einiges.
Es gab im vergangenen Jahr eine Umfrage der Stiftung für Zukunftsfragen. Da sagte jede Zweite, dass Deutschland nicht gut vorbereitet sei auf die anstehenden Herausforderungen in diesem Feld. Jetzt ist das ein relativ schnell wechselnder Markt, sage ich mal. Also ein Jahr ist schon fast ein langer Zeitraum. Sehen Sie es auch ähnlich negativ oder sagen Sie, nee, da tut sich tatsächlich Entscheidendes?
Also es wird sich ganz viel verändern, ob wir schlecht vorbereitet sind. Da würde ich jetzt mal sagen, da, wenn wir solche Unfragen machen, auf was fußt denn da die Antwort? Und ich glaube, manchmal sind wir eben doch nicht so anders als ein Sprachmodell, sondern wir geben das wieder, was wir viel gehört haben. Und wenn andauernd Deutschland schlecht geredet wird und Europa schlecht geredet wird, dann wiederholen wir das in diesen Umfragen. Aber man hätte eben fragen sollen, wo siehst du in deinem Bereich, dass etwas schlecht vorbereitet ist? Und daraus hätte man viel mehr lernen können, als wenn man jetzt Menschen einfach unvorbereitet fragt, und ist Deutschland gut vorbereitet oder nicht? Dann geben wir das wieder, was wir gerade gelesen oder gehört haben.
Das ist ähnlich wie der Chatbot.
Ja, eben, das ist so ein bisschen ähnlich. Und ja, solche Art von Umfragen sind halt einfach nichts Nütze, ehrlich gesagt.
Schauen ein bisschen auf die Reaktionen aus der SWR1-Hörerschaft. Reinhard hat geschrieben, er übersetzt KI mit kopflose Intelligenz. Ist das in Ihrem Sinne? Nein.
Finde ich ganz gut. Auch.
Okay. Können Sie mitarbeiten?
Ja.
Sehr gut. Alexander Willmann aus Steig hat geschrieben, hallo, tolles Thema. Ich bin von Beruf Bauleiter, habe kaum Zeit, Bautagesberichte zu schreiben. Ich hetze von Baustelle zu Baustelle und während dem Autofahren diktiere ich, was auf der Baustelle passiert ist. Es geht ins Büro und wird umgehend ins Bautagebuch eingetragen. Ich nutze gerne die KI. Sie hat schon Vorteile und PS. Ich habe diese E-Mail aufgesprochen. Das sieht man schon im alltäglichen Nutzen, dass es tatsächlich von Vorteil sein kann.
Und genau das ist ein KI-System, das sehr, sehr zuverlässig läuft. Also Speech-to-Text, sehr zuverlässig. Und wenn man dann über so einen Bericht nochmal drüber geht mit einem Sprachmodell, wird es nochmal besser. Aber man muss es dann sehr, sehr, sehr gut Korrektur lesen. Nicht, dass sich da irgendwas Komisches eingeschlichen hat.
Und Sie haben auch noch ein Beispiel, wie sozusagen künstliche Intelligenz schon eingesetzt wird bei einem Verlagshaus hier aus Baden-Württemberg.
Ja, genau. In Freiburg gibt es den Haufe Verlag. Und die haben sehr, sehr viele rechtliche Texte und helfen zum Beispiel Vermietern. Und wenn jetzt so ein Mieter einen Brandbrief schreibt, dass alles ganz furchtbar ist, dann kann die Maschine helfen, damit da sachlich zu antworten oder einladen zu einer Mitgliederversammlung bei Eigentümergesellschaften und so etwas. Und die machen das sehr clever. Die machen nicht nur Sprachmodelle, sondern auch arbeiten sehr klassisch informatisch. Und das ist eine gute Mischung. Das kann klappen.
Marco Baumann aus Leonberg hat geschrieben, bei ihm geht es eher um eine Definitionsfrage. Ihn würde interessieren, wie Sie, Frau Zweig, denn im Zusammenhang mit KI den Begriff Intelligenz tatsächlich definieren, weil das aus der Übersetzung im Englischen Intelligence, was halt auch bei CIA vorkommt, dann ja doch eine ganz andere Bedeutung hat.
Ja, also gemeint war tatsächlich menschliche Intelligenz und wir haben dafür keine sehr gute Definition. Was ich sehr hilfreich fand, war ein Buch von Brian Cantwell Smith, ein Informatiker, der Philosoph wurde. Und der definiert im Wesentlichen Intelligenz oder Minimalanforderungen an Intelligenz und sagt, naja, man braucht so eine Idee über die Welt, ein Weltmodell, mit dem man Vorhersagen machen kann. Und dieses Weltmodell muss man anpassen können. Und das macht das Sprachmodell nicht. Wenn man dem sagt, das war jetzt falsch, dann sagt die Maschine, oh, das tut mir furchtbar leid. Und dann sagt es genau dasselbe nochmal. Also das passt sein Weltmodell nicht an, ist nicht intelligent.
Kai aus Cannstatt hat geschrieben, mich regt an KI furchtbar auf, dass sie mit vollster Überzeugung lügt, schreibt er, oder fantasiert. Da lobe ich mir Alexa, die dann auch gerne mal sagt, das weiß ich jetzt leider nicht. Ist das im Sinne der KI-Softwarefirmen dann?
Ja, also die Maschine lügt nicht, weil sie keine Intention hat, uns zu belügen, aber sie erfindet halt Texte, die von uns als Unwahrheit interpretiert werden. So müsste man das eigentlich formulieren. Die Maschine weiß nicht, was richtig und was falsch ist. Sie weiß es nicht.
Matthias aus Kreichtal hat geschrieben, meine Frage an die KI-Expertin lautet, warum das Bewusstsein nicht gestärkt wird in Bezug auf den enorm hohen Energieverbrauch für den Einsatz von KI auf sinnfreie Dinge wie lustige Videos erstellen oder Musik zu komponieren, komponieren in An- und Abführung.
Ja, so etwas dauert immer eine ganze Weile, bis das besser bekannt ist. Und das ist tatsächlich so. Also es werden Milliarden von Rechenoperationen gemacht für jedes einzelne Wort, was auf dem Bildschirm geschrieben wird. Da wird Hitze bei frei, das muss gekühlt werden, dafür wird Wasser verbraucht, Strom verbraucht. Und das müssen wir uns gut überlegen als Gesellschaft, wofür wir das verwenden wollen und wofür nicht.
Andreas Ort aus Erpolsheim, der hat, ich weiß nicht, ob es eine Befürchtung ist, er meint, inwieweit wird die Output-Qualität von KI-Systemen schlechter werden, wenn immer mehr KI-generierte Inhalte, die beabsichtigt oder nicht falsch Inhalte hat, die zur Datenbasis der Systeme werden und davon gelernt wird. Er denkt an die alte Regel, Shit in, Shit out.
Ja, wir nennen das Garbage in, Garbage out.
Das ist ein bisschen freundlich.
Genau. Das wird tatsächlich schwieriger werden. Es ist im Moment so, dass wenn jemand eine Webseite hat, die gut läuft, dann wird die kopiert, die wird in verschiedene Sprachen übersetzt, dann wird die wieder kopiert und in verschiedenen. So, also wir haben jede Menge sogenannten AI-Slop, also Müll rumliegen und die Maschinen werden dadurch deutlich schlechter und es könnte sein, dass bald wieder Menschen dafür bezahlt werden, von Menschen geschriebene Texte zur Verfügung zu stellen. Mal gucken.
Was irgendwie auch ein bisschen verrückt klingt,
das wäre ironisch, oder?
Ja, allerdings. Martin hat geschrieben, KI wird uns noch sehr zu schaffen machen. Fake News, irgendwann wird man merken, dass es nicht gut ist, aber dann ist es zu spät. Das ist mir ein Tick, sage ich mal, grundsätzlich zu negativ. Hat das was mit einer Grundhaltung halt auch zu tun, dass man vielleicht die Ängste und Sorgen in ein wenig Neugier umwandeln müsste?
Nein, also das Problem mit den Fake News wird riesengroß werden. Man kann heute keinem Video mehr glauben, keinem Bild mehr glauben. Das ist ein Riesenproblem. Da hat er absolut recht. Das kann man gar nicht überschätzen, dieses Problem. Aber es ist nicht die KI, ne? Es sind weiterhin die Menschen, die diese KI verwenden, um Fake News herzustellen. Und ich habe mich beim Bundespräsidenten dafür eingesetzt, dass wir eine Infrastruktur bekommen, mit der wir als Menschen unsere Inhalte kennzeichnen können und mit denen dann auch mit unserer Reputation einstehen.
Weiß die KI, dass sie nichts weiß? Das ist das aktuelle Buch von Katharina Zweig. Vielen Dank für das Gespräch heute in SWR 1 Leute und Ihnen noch einen schönen Tag.
Sehr gerne, vielen Dank. Tschüss.
Ciao.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.